Ja, liebe Geschwister, wenn wir heute Morgen uns mit dem Thema die biblischen Leitlinien für den Mann und die Frau beschäftigen, dann denke ich, ist das ganz in Übereinstimmung mit unserem Gesamtthema biblische Heiligung, ein auf Christus und sein Wort ausgerichtetes Leben. Denn dieses Leben in Heiligung, das wird ja ganz konkret und praktisch in unserem Alltag. Das ist nicht eine Sache, die wir sonntags in den Gemeindeversammlungen üben, sondern das ist eine Sache, die wir Montag bis Samstag auch zu Hause und im Beruf praktizieren. Und da hat Gottes Wort uns Leitlinien gegeben, Leitlinien über das Leben, die durchaus in manchem unterschiedlich sind für den Mann und die Frau und die ganz, ganz wichtig sind zu beachten, damit unser Leben wirklich die rechte Frucht für den Herrn Jesus bringen kann. Und von daher denke ich, ist es gut, wenn wir uns auf diese Linien des Bibelwortes besinnen. Das ist natürlich für mich herausfordernd. Ich denke dann auch, es gibt hier so manche Geschwister, die bereits Urenkel haben, die Jahrzehnte schon in der Nachfolge stehen, die sich bewährt haben als Väter und Mütter. Und da fragt man sich, was soll man da eigentlich sagen? Aber das Gute ist, dass ja das Wort Gottes immer wieder neu lebendig und kräftig ist. Vieles ist einfach ein Erinnern an Dinge, die euch sicher wohl bekannt sind. Und doch wollen wir dem Herrn vertrauen, dass er einfach sein Wort auch auf unsere Herzen anwendet, damit doch das ein oder andere uns bewusst wird, wo wir in unserem Leben vielleicht Mangel haben, vielleicht eine Fehlentwicklung haben. Das ist ja Gottes Liebe, dass er sein Wort immer wieder austeilt und verkündigen lässt, damit wir uns neu ausrichten auf den Herrn Jesus und auf seinen Willen. Und das möge der Herr auch heute in Gnade schenken. Ja, ich denke, es ist auch wichtig, dass wir in der richtigen Weise zuhören. Dass also wir Brüder dort zuhören, wo es um unseren Weg als Männer geht. Und es auf uns anwenden und dass die Schwestern dort zuhören, wo es um ihren Weg als Frauen geht. Dass wir also der Versuchung widerstehen, bei dem jeweils anderen Geschlecht genau zuzuhören und zu sagen, jetzt möchte ich doch mal ein paar Punkte sammeln, die ich meinem Mann oder meiner Frau später als Vorwurf oder als Spitze anbringen kann. Das Fleisch macht es manchmal so. Und dann lesen wir die Bibel falsch und hören die Verkündigungen falsch. Wir sollen sie zunächst einmal auf uns anwenden, dass wir Buße tun, dort wo wir verkehrt liegen. Und was den anderen angeht, die Männer bei den Frauen, die Frauen bei den Männern, da wünsche ich mir, dass diese Vorträge dazu führen, dass wir jeweils auch Verständnis haben für die Herausforderungen, für die Schwierigkeiten, die der andere auf seinem Weg der Nachfolge hat und dass wir es nutzen zur Fürbitte, dass wir es nutzen, dass wir zum Beispiel auch unsere Ehepartner besser verstehen und mehr vor dem Thron der Gnade für sie eintreten, anstatt die Bibelworte als Pfeile zu benutzen für den jeweils anderen. Das ist wichtig. Wisst ihr, im Grund ist der Weg, den die Bibel uns vorzeichnet als Männer und Frauen, ein sehr herausfordernder Weg, ein Weg, der dem Fleisch, wir haben das gestern schon gehört, unserer eigenen menschlichen Natur widerstrebt. Ein Weg der Selbstverleugnung und Kreuzesnachfolge erfordert. Auf der anderen Seite ist es auch ein herrlicher Weg. Ein schöner und gesegneter Weg, wenn wir dem Herrn so nachfolgen und in den biblischen Linien leben. Aber es bedeutet auch Kampf und große Herausforderung manchmal. Und wir versagen immer wieder in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Als Männer, als Frauen. Der Herr hat mich in die Schule gestellt, dass ich als ein Weltmensch, der 30 Jahre lang nicht in keiner Weise christlich geprägt war und keine christliche Familie kannte, dann das Oberhaupt über eine Familie von 10 Kindern werden durfte. Das ist eine manchmal sehr harte Schule gewesen. Und ich weiß auch um Dinge, wo ich immer wieder sagen muss, Herr, da habe ich versagt. Da muss ich mich vor dir beugen, da brauche ich deine Barmherzigkeit. Und dann darf ich auch an anderen Barmherzigkeit üben. Also diese Herausforderung, wenn wir die ganz ernst nehmen, die die Bibel uns stellt, dann müssen wir sagen, menschlich ist es unmöglich, als Mann die Frau zu lieben wie Christus die Gemeinde. Opfern, Selbstverleugnung. Als Frau sich dem Mann unterzuordnen wie dem Christus. Das Fleisch sagt unmöglich. Aber bei dem Herrn Jesus ist alles möglich. Er gibt uns die Kraft dazu. Und auf ihn wollen wir vertrauen, auch wenn wir diese Dinge hören, dass sie uns nicht entmutigen, sondern dass uns das, was wir aus dem Wort Gottes hören, anspornt. Noch etwas weiteres, für die jüngere Generation wahrscheinlich mehr. Dieser Weg, den die Bibel zeigt, ist absolut entgegengesetzt dem, was der Zeit- und Weltgeist heute verbreitet und verkündigt. Wir leben gegen den Strom, wenn wir so leben, wie die Bibel es will. Die Welt hat ein völlig verzerrtes, widergöttliches Bild von einem Mann und einer Frau heute. Und wir wollen uns auch damit beschäftigen, weil dieser Zeitgeist einfach die Menschen beeinflusst, dass wir bewusst als Christen gegen diesen Zeitgeist leben und wissen, die biblischen Ordnungen sind das Allerbeste. Sie sind von unserem Gott und Schöpfer in Güte gegeben worden, weil er will, dass unser Leben gut wird und glücklich wird im besten Sinne. Und das kann es nur werden, wenn wir wirklich dem Wort der Bibel auch gehorsam folgen. So viel vorab. Ich möchte anfangen mit dem Mann. Das hat natürlich eine biblische Ordnung. Denn Gott hat auch mit dem Mann angefangen. Der Mann ist das Haupt. Er ist der Anfang. Das bedeutet auch, dass er die größte Verantwortung trägt. Das ist also gar nicht so bequem und einfach, wie sich das vielleicht mancher vorstellt. Ja, wichtig ist mir, dass wir verstehen, ganz, ganz viel hängt davon ab, dass wir Gottes ursprüngliche, elementare Schöpfungsordnungen begreifen und ausleben. Ich fange also nicht im Neuen Testament an, sondern ich fange mit 1. Mose 1 an. Dort hat Gott nämlich auch angefangen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Die Schöpfungsordnungen Gottes gelten für den gläubigen Mann und für die gläubige Frau auch heute noch. Sie sind die grundlegenden Gedanken Gottes über Mann und Frau, über Ehe und Familie. Und deswegen möchte ich einfach mal mit uns lesen, 1. Mose 1, Vers 26 bis 31, diesen Bericht, wie Gott sich Mann und Frau gedacht hat und geschaffen hat, das ist grundlegend für unser Leben als Männer und Frauen. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und dann Vers 31 noch, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Dann aus 2. Mose 2, Vers 7 bis 8. Da bildete Gott der Herr den Menschen, da steht Adam, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und dann ab Vers 18 oder schon ab Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Soweit also dieser Schöpfungsbericht. Und wir sehen hier zwei grundlegende Dinge. Auf der einen Seite sehen wir, der Mensch ist geschaffen worden im Ebenbild Gottes. Das ist sein Vorrecht und sein Privileg vor allen anderen Geschöpfen hier auf der Erde, dass er Bewusstsein hat, dass er Gott erkennen kann, dass er auch einen in gewissem Maße freien Willen hat. Nicht absolut frei, aber doch relativ frei. Der Mensch kann sich entscheiden. Alle Tiere sind von Instinkten, von den Ordnungen und Gesetzen Gottes gesteuert. Aber der Mensch ist ein verantwortliches Wesen, das sich für oder gegen Gott entscheiden kann. Das in gewisser Weise selbstständig Entscheidungen treffen kann. In diesen Dingen sehen wir etwas von dieser Gottesebenbildlichkeit auch heute noch bei dem in Sünde gefallenen Menschen, der nicht mehr in allem das Ebenbild Gottes trägt, aber immer noch in einigen grundlegenden Dingen. Gott hat den Menschen geschaffen zur Gemeinschaft mit sich selbst, mit dem lebendigen Schöpfergott. Gott hat ihn geschaffen, damit er den Schöpfergott erkenne und ihn liebe und ihm diene. Das ist die grundlegende Auftrag der Menschen, dass sie als Könige und Priester auf der Erde Gott dienen. Ihr Lieben, und diesen Auftrag, den hat der Mensch verraten und ist abtrünnig geworden und hat sich selber zu seinem eigenen Gott erhoben und fing an, der Schlange zu dienen. Das ist die Katastrophe des Sündenfalls. Wir werden jetzt nicht genauer darauf eingehen können. Auf der anderen Seite war Gott immer bestrebt, diesen Auftrag wiederherzustellen, diese Berufung Gottes für den Menschen, dass er als König stellvertretend im Auftrag Gottes über die Erde regiere und dass er als Priester den lebendigen Gott anbete und ihm geistlich diene. Diesen Auftrag haben Mann und Frau gemeinsam bekommen. Mann und Frau sind, das sehen wir aus 1. Mose 1, völlig gleich vor Gott in ihrem geistlichen Wesen. Beide sind sie, haben sie Anteil an der Gottesebenbildlichkeit. Beide sind sie berufen, Gott zu erkennen und Gott zu dienen. Und dennoch gibt es zwischen Mann und Frau auch eine bestimmte Ordnung. Und diese Ordnung finden wir in 1. Mose 2. Diese Ordnung besteht von Anfang an darin, dass der Mann das Haupt ist. Und die Frau, die Gehilfin. Das bedeutet, die beiden sind zusammengestellt. Auch das wird nachher betont. Das Ziel Gottes mit Mann und Frau ist im Normalfall die Ehe, ist diese Verbindung, wo Mann und Frau in einem lebenslangen Treuebündnis ein Fleisch werden und gemeinsam Gott dienen. Aber innerhalb dieser Gemeinschaft hat Gott eine Autoritätsordnung gesetzt. Und das ist so ein Punkt, mit dem der moderne Mensch und der Mensch insgesamt Probleme hat. Wenn wir heute mit Autorität konfrontiert werden, dann reagieren wir von Natur aus erst einmal mit Auflehnung. Wieso muss das sein? Warum kann ich nicht gleich sein wie die anderen? Warum muss da einer über mir sein? Ich will nicht, dass einer über mir ist. Ihr Lieben, das ist der Geist der Schlange. Das ist die Rebellion des stolzen Engels, von Anfang an, der sich überhob und nicht mehr Gott dienen wollte, sondern selber Gott sein wollte. Das ist dieser Geist der Auflehnung. Ich will niemanden über mir haben. Ihr Lieben, solange wir diese Herzenshaltung haben, sind wir verlorene, verfinsterte Leute, zutiefst ferne von Gott, wenn wir in dieser Herzenshaltung leben und sie nicht bereuen und in Buße vor Gott bringen. Die ganzen Schwierigkeiten, sehr viele Schwierigkeiten, die auch Gläubige mit Gottes Schöpfungsordnung haben, liegen darin begründet, dass sie nie so richtig von diesem Geist der Auflehnung, der Selbstständigkeit, der Eigenmächtigkeit Buße getan haben. Echte biblische Bekehrung bedeutet, dass ein Mensch erkennt, das ist mein tiefster Herzensschaden, dass ich mich unabhängig von Gott machen wollte. Dass ich mein eigenes Leben nach meinen eigenen Vorstellungen leben wollte. Das ist Sünde, das ist Zielverfehlung, das ist Torheit. Denn wenn du dein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen führst, dann wirst du es hier schon letztlich kaputt machen und in Ewigkeit verlieren im Zorngericht Gottes. Das ist Fakt. Der Mensch kann erst wiederhergestellt werden in seine Berufung, die Gott ihm gegeben hat, wenn er sich zutiefst bewusst Gott unterwirft und wenn er auch Gott das Recht zugesteht, Autorität auszuüben. Es gibt einen obersten Herrscher über Himmel und Erde, ob uns das passt oder nicht. Er ist Gott. Er ist derjenige, der zu bestimmen hat. Und der, der wirklich Gott erkannt hat, unterwirft sich ihm bewusst von ganzem Herzen. In allem. In allem. Das ist der Kern. Und wenn ich das mal getan habe und Gottes Recht zugestehe, zu handeln, wie er möchte, dann kann ich es auch annehmen, dass Gott gesagt hat, der Mann ist das Haupt und die Frau ist die Gehilfin. Wisst ihr, auch das im Licht des Neuen Testaments ohnehin ist ja eine geistliche Sache, die in Christus überaus lieblich und schön wird. Wir wissen, dass in der Welt diese Hauptschaft des Mannes oftmals missbraucht wurde für eine harte Herrschaft. Und das war nicht in den Gedanken Gottes, sondern das ist Sünde. Wenn der Mann also meint, weil er das Haupt ist, könnte er der Pascha sein, der Herrscher, der dann die Frau nur als Sklavin benutzt, das ist Sünde, das ist Zielverfehlung, das ist niemals gemeint gewesen mit Gottes Ordnung. Sondern diese Autoritätsabstufung ist immer ausbalanciert mit Liebe und mit gemeinsamem Dienst für Gott. Nach den göttlichen Ordnungen ist ja der Mann kein unabhängiger Herrscher, sondern er ist ein Sklave Christi, ein Sklave Gottes. Er ist selber Diener. Wir alle sind zum Dienen berufen. Der Mann dient durch Leiterschaft. Und die Frau dient dem Herrn, indem sie dem Mann eine Stütze und Hilfe ist. Das ist eine wunderbare Ordnung. Aber beide sind wir untertan dem Herrn Jesus Christus. Sonst stimmt sowieso alles nicht. Also der Mann ist genauso Diener, ist genauso abhängig und unterworfen wie die Frau. Wir wollen uns alle miteinander freiwillig und bewusst dem Herrn Jesus unterwerfen und unterordnen. Das ist die Grundlage jeder Christusnachfolge. Und dann wird es auch lieblich in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Dann geht es nicht um Machtkämpfe und Machtspielchen, sondern der Mann versteht, dass er die Verantwortung bekommen hat als Oberhaupt für die Frau und die Familie, damit sie entlastet ist, ihren Dienst zu tun. Und es ist eine Entlastung, ihr Lieben, wenn man nicht Haupt sein muss. Ich denke, das versteht ihr auch. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Frau eben nicht ihre Machtansprüche geltend machen muss durch Intrigen, vielleicht auch durch irgendwelchen seelischen Druck. Da gibt es ja manche Möglichkeiten, auch von den Frauen trotzdem zu herrschen, obwohl man äußerlich in einer Stellung der Unterordnung ist. Auch das wird abgelegt dort, wo man dem Herrn Jesus wirklich nachfolgt und den Willen Gottes versteht. Also der Wille Gottes ist, dass der Mann in Liebe dient, indem er Autorität ausübt, in einer weisen Art und Weise. Er ist Haushalter, nicht Pascha und Herrscher, sondern er ist Haushalter. Der Haushalter war ja ein Sklave, der dem Herrn des Hauses, des Gutshofes zum Beispiel in der Antike, gedient hat, indem er alle Angelegenheiten des Hauses verwaltet hat im Sinne und nach den Weisungen seines Herrn. Er war nicht selber Herr, er war nicht selber frei, er war auch ein Sklave. Aber er hatte die Verantwortung über alle anderen Sklaven und Sklavinnen im Haus. Das war der Haushalter, das war zum Beispiel Josef. Und wir, uns wird immer wieder gesagt, wir sollen gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes sein. Und das ist der Mann, er ist ein Haushalter Gottes in seinem Haus, in der Familie, die er gründen durfte. Und damit ist er ein Diener, der in Liebe dient, indem er Verantwortung übernimmt. Das bedeutet, Willkür, Herrschsucht, Macht, die man sich herausnimmt, das ist nicht im Sinne von Gottes Ordnung. Wohl aber bedeutet es, dass der Mann als Haupt in Fürsorge, in Liebe für die Frauen, die Kinder sorgen soll, dass er die Verantwortung für die ganzen Entscheidungen hat. Das heißt auch nicht, dass er sie alleine trifft oder dass er alle selber trifft, aber er hat die letzte Verantwortung. Er ist der Aufseher, das ist wieder so ein Bild, auch von der Gemeinde her, der dafür sorgen muss, dass alle Dinge in den göttlichen Ordnungen verlaufen, in seinem Verantwortungsbereich, in seiner Familie. So hat sich das Gott gedacht und so finden wir das in der biblischen Ordnung. Ich möchte noch einmal lesen aus dem Neuen Testament, 1. Korinther 11, Vers 1 bis 3 und Vers 7. Da finden wir das ja, diese Schöpfungsordnung noch einmal bestätigt und ausgeweitet im Neuen Testament. 1. Korinther 11, ja, ab Vers 2. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Der Apostel Paulus hat nicht menschliche Traditionen weitergegeben. Er hat auch nicht menschliche Meinungen geäußert im 1. Korintherbrief, sondern das, was er geschrieben hat, sind Gebote des Herrn, 1. Korinther 14. Und er hat das von Gott empfangen und hat es weitergegeben an die Gläubigen. Und alle Gläubigen, auch im 21. Jahrhundert, die wirklich dem Herrn gehören und nachfolgen wollen, sind berufen, diese Ordnungen zu halten. Da gibt es überhaupt keine Frage, dass es da moderne Christen gibt, die sich Christen nennen und nicht echt sind und die sagen, ja, der Apostel Paulus war ja sowieso ein Frauenfeind und der hat seine eigenen Meinungen geäußert. Das brauchen wir heute nicht mehr befolgen. Ihr Lieben, wo er solche Töne hört, da ist der Abfall und die Auflehnung gegen Gott und kein echtes Christentum. Darüber brauchen wir eigentlich gar nicht reden. Das, was der Apostel Paulus uns gegeben hat, das ist von dem Herrn Jesus selbst und das sollen wir in aller Aufrichtigkeit umsetzen in unserem Leben. Und dann heißt es in Vers 3, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Und dann der Vers 7 noch. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Also hier wird noch einmal ganz deutlich diese Schöpfungsordnung Gottes aufgegriffen, 1. Mose. Und es wird klar gesagt, diese Reihenfolge der Erschaffung, sie beinhaltet, dass Gott von vornherein den Mann als Haupt gesetzt hat, als das Oberhaupt, als den, der die Autorität ausübt und die Frau als Gehilfin, die dem Mann zugeordnet ist. Also das ist mal einfach eine Ordnung. Wenn wir die einhalten, dann bewegen wir uns im Segen Gottes. Wenn wir aber diese Ordnung, und sei es nur indirekt, missachten, ihr entgegenarbeiten, dann holen wir uns die Züchtigungen Gottes in unser Leben und in unsere Familien. Das muss man mal ganz nüchtern und klar sehen. Heutzutage sind viele westliche Christen, einheimische Christen, an dem Punkt, dass sie dem Zeitgeist viel mehr folgen als der Bibel. Und sie ernten Fluch und Zerrüttung in ihren Ehen und Familien. Und es kommt eben jetzt schon vor bei den Einheimischen, dass Ehescheidungen und zerrüttete Ehen immer mehr zunehmen. Und zwar ganz entscheidend deshalb, weil man sich nicht mehr unter Gottes Ordnungen beugen will. Und das müssen wir ganz klar sehen. Wenn wir wollen, dass unser Leben im Segen ist, dann sollten wir die Ordnungen Gottes von Herzen bejahen und uns ihnen bewusst unterwerfen. Und dann auch sie einsichtig ausleben. Ja? Denn diese Ordnungen sind gut, die können wir verstehen. Wenn wir die Bibel studieren, dann staunen wir über die wunderbaren Gedanken Gottes, die mit diesen Ordnungen verbunden sind. Das sind nicht irgendwelche Sklavenordnungen, Dinge, die Gott uns gegeben hätte, damit unser Leben schwer wird. Das sagt der Teufel immer wieder den Gläubigen. Sondern es sind gute Ordnungen, Segensordnungen, die unser Schöpfer uns gegeben hat, damit unser Leben in den Linien des Segens und des Gedeihens und der geistlichen Fruchtbarkeit verlaufen kann. Wieso hat Gott es so gemacht, dass der Mann das Haupt ist und die Frau die Gehilfin? Ich denke, da ist ein Bibelwort ganz wichtig und ich hoffe, dass der Herr uns das aufschließen kann und bewusst machen kann, damit wir diese Ordnungen in der Tiefe wirklich verstehen und ausleben können. Und dieses Bibelwort finden wir in Epheser 5. Da geht es um den tiefsten Grund der Schöpfung Gottes, der Ordnungen Gottes. Und das sollten wir von Herzen verinnerlichen, dann werden wir glückliche Leute sein in unserem Eheleben, in unserer Christusnachfolge, dass wir unseren Auftrag als Mann und Frau jeweils von Herzen annehmen können. Ich lese ab Vers 22 Epheser 5. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Hier finden wir ganz, ganz tiefe Gedanken. Hier wird uns eines deutlich, dieser Schöpfungsbericht, den wir gelesen haben, diese Vorgehensweise, warum hat Gott den Adam in einen tiefen Schlaf fallen lassen? Warum wurde Eva aus der Seite des Adam genommen? Das hat eine wunderbare, vorbildhafte Bedeutung. Wir finden es immer wieder, dass Gott in der Schöpfung Dinge tut und in seinem Geschichtshandeln, die sind Bilder. 1. Korinther 10, Vorbilder, Dinge, die uns etwas anderes illustrieren und verstehen lassen. So handelt unser Gott. Gott hat deutlich gemacht in diesem Abschnitt, der Mann ist ein Bild auf Christus. Die Frau ist ein Bild auf die Gemeinde, die Braut des Christus. Das ist der tiefste Gedanke der Schöpfungsordnung Gottes. Deswegen ist der Mann das Haupt und hat Autorität über die Frau, weil Gott beschlossen hat, Christus zum Haupt über alles zu machen. Epheser 1. Christus ist das Haupt. Ihm gebührt die Ehre und die Autorität. Ich denke, jeder wahre Gläubige, der sich bekehrt hat, wird es von Herzen bejahen. Und nun hat Gott ein Schattenbild dieser ewigen Beziehung zwischen Christus und seiner Brautgemeinde geschaffen, in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Der Mann ist berufen, ein Abbild des Christus, ein Abbild Gottes zu sein. Die Frau ist berufen, ein Abbild der Gemeinde zu sein, die sich dem Christus unterordnet und ihn liebt. Das ist der ganze Schlüssel der Ordnungen Gottes. Vor Gott sind Mann und Frau gleich viel wert. Ganz klar. Galaterbrief heißt es, da ist nicht Mann und Frau, alles und in allen Christus. Mann und Frau sind eins in Christus, gleichwertig. vor Gott. Sie haben den gleichen Zugang zu Gott durch das Blut Jesu Christi. Sie haben den gleichen Geist der Sohnschaft. Aber genauso wie in den irdischen Beziehungen auch der Chef oder der Sklavenhalter in der Antike und der Sklave genau gleich erlöst waren, genau gleich vor Gott viel wert waren, nämlich der Wert des Blutes Christi. Und dennoch hat Gott die Ordnungen nicht aufgehoben, die da auf der Erde gelten. Er hat gesagt, die Sklavenhalter sind immer noch Sklavenhalter und die Sklaven sind immer noch Sklaven. Und die gläubigen Sklaven sollen ihren gläubigen Herrn genauso hingegeben und treu dienen und sich ihnen unterordnen. Sogar noch mehr. Und genau dasselbe ist es in Beziehung auf Gott, sind Mann und Frau völlig gleichwertig. Sie haben den gleichen Zugang, aber in der irdischen Ordnung der Familie ist der Mann immer noch das Haupt und auch in der Gemeinde. Und die Frau ist die Gehilfin. Und diese Ordnung wird nicht aufgehoben, außer im Himmel, wo nämlich Mann und Frau diese Unterschiede gar nicht mehr haben werden, sondern wir werden sein wie die Engel im Himmel vor Gott. Dann sind wir alle Söhne Gottes in Christus, berufen zur Sohnschaft. Aber hier auf der Erde gibt es den Unterschied und Gott will, dass er beachtet wird. Dass wir ganz bewusst unsere jeweilige Berufung als Mann und als Frau ausleben in der Kraft des Heiligen Geistes. Anders können wir es nicht ausleben. Nur in der Kraft Gottes. Ich komme ja nachher noch auf die Frau. Ich werde mir auch erlauben, über den Mann etwas länger zu sprechen, weil ja ehrlich gesagt die wichtigsten Bibelstellen betreffen ja beide und die habe ich jetzt schon hier vorgelesen und ausgelegt. Es geht also darum, dass der Mann Oberhaupt ist, aber nicht als ein eingebildeter Herrscher, der da sagt, mach mal das und du mach mal das, als ein Kommandeur, sondern als ein liebender, fürsorglicher Haushalter, der Verantwortung vor Gott übernimmt für den Kurs in der Familie. Das ist Gottes Wille und Gott hat uns einen hohen Maßstab gegeben als Männer. Er hat gesagt, gleich wie Christus die Gemeinde geliebt hat, er hat als das Haupt sein eigen Leben geopfert, um die Gemeinde zu heiligen und ihr zu dienen. Der Herr Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, obwohl das sein Recht gewesen wäre, als der Herrscher des Universums, sondern um zu dienen. Und so sind wir Männer gerufen, in unserer Funktion als Haupt, als Haushalter zu dienen, den Frauen zu dienen, den Kindern zu dienen, aber indem wir Autorität ausüben über sie. Und zwar liebevolle Autorität, geistliche Autorität. Und das ist ganz schön schwer. Da habe ich auch schon ganz viel versagt. Man muss den Kindern klar zeigen, wo es lang geht. Das ist notwendig. Ein Mann kann nicht sich zum Hampelmann machen für die Frau und die Kinder. Ein Mann muss Autorität ausüben und führen. Das können wir durchaus als Männer. Nur normalerweise setzen wir dabei sehr fleischliche Mittel ein. Ja? Wir werden manchmal sehr energisch, wir werden manchmal mit unseren Worten sehr scharf. Wir setzen uns durch. Aber das ist noch nicht der Weg, wie der Herr Jesus will, dass wir Autorität ausüben. Dann tun wir es in Güte und Liebe und Milde. Und das ist eine Formel, die kann das Fleisch nicht buchstabieren. Dafür brauchen wir den Geist Gottes. Dafür müssen wir auch Buße tun, uns verändern lassen. Dieses Autorität ausüben in Liebe ist heute in zweifacher Weise schwierig. In der heutigen Zeit ist der autoritäre, hartherzige, herrschsüchtige Mann eher die Ausnahme, würde ich mal sagen. Das gibt es natürlich auch immer noch, dass man Autorität ausübt mit sündhaften Mitteln menschlicher Macht. Und es ist nicht recht. So dürfen wir als gläubige Väter und Ehemänner nicht handeln. Wir können nicht mit Macht, mit brutaler Gewalt womöglich oder mit verbaler Macht, mit Worten einfach uns durchsetzen und mit der Brechstange regieren. Das ist falsch. Sondern wir müssen lernen, in Liebe, in Sanftmut klare Linien zu setzen, uns nicht irritieren lassen, auch nicht von den Gefühlen der Kinder und der Frauen. Das muss man auch mal sagen. Ein Mann hat die Aufgabe, die Gefühle ein Stück weit auch beiseite zu setzen, auch seine eigenen, und vom Geist Gottes geleitet, besonnen, bewusst die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Da ist die Frau, die sagt, mach's doch so und ich wünsche mir das so, und dann fließen vielleicht sogar Tränen, und unter Umständen muss der Mann sagen, tut mir leid. Nein, geht nicht. Das ist nicht vor Gott recht. Ja? Das ist eine Aufgabe eines Mannes, dass es nicht erpressen lässt, dass es nicht manipulieren lässt von den Gefühlen der Kinder und der Frau, sondern dass er vor Gott steht und nach dem Wort Gottes im Gebet die richtigen Entscheidungen trifft und sie dann auch durchsetzt. Das ist schwierig. Viel schwieriger als die fleischlichen Wege. Entweder mit der Brechstange, hier wird gemacht, was ich sage, Schluss. Das geht einfach. Heute haben wir aber ein anderes Problem viel mehr. Dass wir nämlich passive Männer haben, bequemliche Männer, die der Frau die Verantwortung überlassen und die selber ein Stück weit als große Buben schauen, wo sie ihre Freiräume und Freizeitbeschäftigungen haben, ihre Hobbys, das Leben genießen und sagen, ach, lass ruhig mal die Frauen da den ganzen Karren in der Familie ziehen. Das ist auch Sünde. Das ist auch Zielverfehlung im Sinne dessen, was Gott möchte. Das ist das, was wir im Westen, in der westlichen Prägung haben und was vielleicht bei euch in der jüngeren Generation auch ein bisschen öfters vorkommen könnte. Männer, die ihre Aufgabe als Mann überhaupt nicht wahrnehmen wollen, die gar kein Haupt sein wollen, die sagen, das ist mir zu viel Stress. Ich möchte viel lieber eine ruhige Kugel schieben. Ich habe schon genug zu tun im Beruf, in der Familie, da soll sich die Frau mal kümmern. Das ist aber unbiblisch. Wir Männer werden zur Verantwortung gezogen, ihr Lieben. Das ist auch keine so einfache Sache, aber wenn wir uns das mal anschauen, wie war denn das beim Sündenfall? Wen hat Gott zuerst angesprochen? Den Adam. Ja, wer hat denn zuerst gesündigt? Die Eva. Aber verantwortlich gemacht wurde Adam. Versteht ihr? Das ist auch Hauptschaft. Ich weiß, dass ich vor Gott verantwortlich bin für jeden geistlichen Missstand in meiner Familie. Auch wenn vielleicht meine Frau und meine Kinder vordergründig es gemacht haben. Ich bin verantwortlich vor Gott. Und ich muss dafür sorgen, auch wenn es mir nicht gefällt, wenn es mir schwer fällt, in bestimmten schwierigen Situationen, dass hier die Ordnung Gottes beachtet wird. Dass hier vielleicht Versöhnung geschaffen wird zwischen zwei Kindern. Dass man vielleicht auch der eigenen Frau mal bewusst machen muss, du schau, diese oder jene Art mit den Dingen umzugehen, ist nicht in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes. Das ist schwierig. Davor drückt man sich ganz gerne als Mann, ganz ehrlich gesagt. Und dennoch, diesen Auftrag haben wir von Gott. Wir können ihm nicht ungestraft entgehen. Was es bedeutet, wenn ein Mann seinen Auftrag als Haupt gegenüber den Kindern abgibt, sehen wir zum Beispiel bei Eli. Er war ein Vater, der hat seine Kinder machen lassen, was sie wollten. Dem war es zu viel geworden, ihnen zu wehren, ihnen entgegenzutreten. Er wollte auch das Ansehen seiner Familie nach außen nicht schädigen. Er hätte seine Söhne längst absetzen müssen und sagen müssen, ihr seid unwürdig, im Heiligtum zu dienen, verschwindet. Und stattdessen hat er alles zugeklebt und alles verkleistert mit einem frommen Fassade und hat es geduldet. Und Gott hat ihn dafür gestraft. Versteht ihr? Es ist nicht einfach, Haupt zu sein. Es bedeutet, dass wir beständig für unsere Familie vor Gott stehen und dass wir dann aber auch vor unserer Familie von Gott her stehen müssen und wir müssen unbequeme Entscheidungen treffen und sie auch durchsetzen. Und das dafür brauchen wir den Heiligen Geist, dafür brauchen wir Gnade von unserem Herrn, dafür brauchen wir Weisheit und Liebe und Geduld. Wir können lernen dann von Mose, der ein widerspenstiges Volk zu regieren hatte und der doch immer wieder, auch wenn ihm dieses Volk widerstanden hat, er hat für das Volk gebetet, er hat weitergemacht, er hat sie geführt, er hat sie gestraft und zurechtgewiesen. Aber er hat immer wieder auch ihnen weitergeholfen in Demut und Sanftmut. Das ist so ein Vorbild von einem Mann Gottes, der seinen Auftrag als Haupt, als Haushalter wirklich ausgeführt hat, sodass es nachher hieß, Mose war treu in seinem ganzen Haus. Und das, diese Treue ist auch etwas Wichtiges, dass wir wirklich für den Herrn beständig, zuverlässig in der Familie da sind. Dass wir Liebe üben an den Kindern, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Die Väter müssen auch für die Kinder da sein. Kindererziehung ist zuallererst die Verantwortung des Vaters. Auch wenn in der Praxis die Frau die meiste Zeit mit den Kindern verbringt und diese Aufgabe in der Praxis überwiegend ausführt. Aber die Männer haben die Verantwortung für die Kindererziehung. Die Männer haben auch die Verantwortung für den Lebensstil im Haus. Dass man sagt, hier kommt kein Fernseher, keine Rockmusik in mein Haus. Das ist die Verantwortung des Mannes, hier klare Linien zu setzen. Ein Haus, das gottesfürchtig ist, das auch geheiligt lebt. Das ist unsere Verantwortung, hier hinzustehen. Gott wird uns einmal verantwortlich machen, wenn wir dieser Verantwortung nicht entsprechen. Und das andere ist, so wie wir es auch bei dem Herrn Jesus sehen, der Mann ist auch der Priester in seinem Haus. Ganz wichtig. Der Mann ist es, der vor Gott stehen soll, jeden Tag neu und seine ganze Familie vor Gott bringen soll. Der auch, wie es ein Hiob tat, Hiob hat jeden Tag geopfert für seine Söhne, falls sie gesündigt haben. Und indirekt heißt es für uns auch, wir müssen beten für unsere Familie, vor Gott stehen. Und auch dort, wo Mängel sind, wo Kinder zum Beispiel den Weg nicht richtig gehen, dann muss der Vater vor allen Dingen als das Haupt vor Gott stehen und sagen, Herr, erbarme dich, bringe du meinen Sohn, meine Tochter zurecht. Dieses Priestertum bedeutet auch, dass wir eben Barmherzigkeit üben, dass wir auch verstehen zum Beispiel die Schwierigkeiten, die auch unsere Kinder haben, wenn sie in der Schule von den Weltkindern angegangen und verspottet werden, dass wir Verständnis haben, dass wir auch uns überlegen, was es bedeutet, wenn wir Entscheidungen treffen, wie die Kinder umsetzen, dass wir für sie beten, anstatt nur uns über sie aufzuregen. Das ist viel einfacher, sich zu ärgern, wenn etwas schief läuft, als vor Gott sich zu beugen und zu sagen, Herr, gib Gnade. Aber genau das können wir zum Beispiel an einem Mose sehen. Er hat immer wieder, wo das Volk schwer versagt hat und ihn selber verletzt hat und angegangen hat, ist er vor Gott auf den Boden gefallen und hat gesagt, erbarme dich über das Volk. Das finde ich ganz beachtlich, diese priesterliche Gesinnung. Und die brauchen wir als Männer. Der Mann ist das Haupt auch in dem Sinn, dass er geistlich voranzugehen hat. Viele Männer sind heute geistlich passiver als ihre Frauen. Sie lesen nicht so viel in der Bibel. Sie beten nicht so gerne. In vielen Familien einheimischer Christen ist es so, dass der Mann sagt, ach, bet du mal bei Tisch. Ja? Mach du mal die Andachten. Das ist nicht mein Fall. Und dann liest er irgendwo Spiegel oder irgendeine weltliche Zeitung und vergräbt sich in irgendwelches nichtige Zeug. Das ist sündhaft, ihr Lieben. Die Männer haben die Verantwortung, wenn sie Haupt sind, dann sind sie auch die, die vorangehen. Das ist noch heute in der israelischen Armee so, die Offiziere, das sind nicht die, die von hinten aus dem sicheren Gefechtsstand die Kommandos geben und die Soldaten dürfen vorne dann im Kugelhagel stehen, sondern die Offiziere sind vorne die Ersten, die mit nach vorne stürmen. Haupt sein heißt, dass wir vorangehen, nicht dass wir hinterherlaufen und Kommandos geben, sondern dass wir vorangehen, auch im geistlichen Sinn. Und das ist auch wichtig für unsere Kinder, dass unsere Kinder sehen, mein Vater lebt wirklich mit dem Herrn Jesus. Er geht voran. Er übernimmt Verantwortung. Er ermahnt mich auch. Wisst ihr, das braucht ein Sohn und das braucht auch eine Tochter, dass sie merkt, mein Vater nörgelt nicht nur, er ermahnt mich und zwar auf eine geistliche Weise vom Wort Gottes her. Es ist also wichtig, dass wir als Männer diese Verantwortung des Hauptseins verstehen, geistliche Autorität ausüben in der Familie. Wir sehen auch das bei Abraham. Gott lobt den Abraham unter anderem deshalb, weil er sagt, er wird seinen Kindern nach sich lehren, den Herrn zu fürchten und die Gebote Gottes zu tun. Das war Abrahams Verantwortung. Wir sehen es bei den Sprüchen. Da geht es darum, dass der Vater den Sohn unterwiesen hat geistlich. Natürlich auch die Mutter. Wir finden beides, ja? Halte die Gebote deines Vaters und die Lehre deiner Mutter. Und so sollte es auch geistlich sein in einer Familie. Aber der Mann ist derjenige, der die Linien vorangibt und der geistlich vorangehen sollte. Der in seinem Gebetsleben sich im Idealfall mehr Zeit nimmt zum Gebet als die Frau. Der sich Zeit nimmt, Bibel zu studieren, im Wort Gottes zu wachsen und zu reifen. Das ist hart, wenn man auch beruflich tätig ist und womöglich in Schichtarbeit früh aufstehen muss. Aber ihr Lieben, Gott steht uns bei, wenn wir diese Verantwortung auf uns nehmen und wirklich bestrebt sind, voranzugehen. Dann segnet uns Gott, weil er möchte uns als Haupt haben. Er möchte, dass wir geistlich vorangehen und eine gute geistliche Führerschaft ausüben in unserer Familie. Das ist übrigens auch die Voraussetzung dafür, dass wir geistlich Verantwortung übernehmen können in der Gemeinde. Wir wissen das, was die Bibel da sagt. Eine der grundlegenden Voraussetzungen für einen Mann, dass er Ältestendienst tun kann oder Diakonendienst in der Gemeinde, ist, dass er seinem eigenen Haus gut vorsteht. Hier steht nicht perfekt vorsteht, ihr Lieben, weil sonst könnte es keine Ältesten und keine Diakonen geben. Aber dass wir verstehen, es gehört dazu, dass wir uns bewähren im Alltag der Familie, dass wir dort lernen, was es heißt, Leiterschaft auszuüben. Das ist das von Gott gegebene Bewährungs- und Lernfeld. Und wenn wir uns dort bewährt haben, dann sind wir auch in der Lage, in der Gemeinde einen guten Dienst zu tun. Und das möchte ich auch noch einmal sagen, dass wir berufen sind als Priester, als Männer. Das bedeutet auch, dass Gott unseren Dienst in der Gemeinde möchte. Ein Mann Gottes, ein gläubiger Mann, kann sich nicht einfach nur zurückziehen in sein Privatleben und sagen, ach, Beruf und Familie sind eigentlich schon genug, in der Gemeinde, da lass mal andere ran. Das ist nicht richtig. Das ist ein großes Problem, zumindest in den einheimischen Gemeinden, wo ich mich da ein bisschen auskenne, dass heute viele junge Männer zum Beispiel sich völlig im Beruf aufreiben, dass sie auch von ihren Frauen ein Stück weit erpresst werden. Nimm dir Zeit für mich, für die Kinder. In der Gemeinde kannst du jetzt nichts machen. Das ist völlig falsch. Ihr Lieben, und wenn eine Frau so reagiert, dann wird sie davon keine gute Frucht ernten. Das kann ich mal ganz klar sagen. Wenn eine Frau eigensüchtig den Mann vom Dienst fernhält, um ihrer Selbstverwirklichung willen, dann wird sie erleben, dass es ihrer Familie nicht gut tut und ihr auch nicht. Auf der anderen Seite gibt es eben auch viele Männer, die gar nicht bereit sind, dieses zusätzliche Opfer auf sich zu nehmen, neben Familie und Beruf auch in der Gemeinde einen Dienst zu tun. Aber das sollte jeder Mann wirklich bereit sein zu tun. Und er sollte vor Gott stehen und fragen, Herr, was für eine Gabe hast du mir gegeben? Wo ist der Platz, wo ich dir dienen kann? In deinem Haus, in der Gemeinde. Und dann erst, wenn wir auch in diesem Punkt dem Herrn dienen, kann Gott unsere Familien richtig segnen. Ich möchte es mal ganz klar sagen, im Propheten Haggai mahnt der Prophet die Männer, die Familienväter des Volkes Juda und sagt ihnen, ihr lebt in getäfelten Häusern, aber das Haus Gottes ist in Trümmern. Ihr kümmert euch nicht um den Tempel, um das Haus Gottes, aber eure eigenen Häuser stehen toll da. Und das müssen wir auch geistlich verstehen. Hier geht es nicht um Gemeindehäuser. Ich meine, da kann man bei den Russlanddeutschen nicht viel sagen. Aber es geht um den geistlichen Bau des Hauses Gottes. Es geht darum, dass wir uns Zeit nehmen, Verantwortung zu übernehmen, sei es zum Beispiel in der Jugendarbeit, in der Kinderarbeit, sei es auch in Predigtdienst, je nachdem, was für eine Gabe jemand Gott gegeben hat, im diakonischen Dienst, in der Seelsorge, Kranke besuchen. Jeder Mann und jede Frau sollte in einer biblischen Gemeinde einen Dienst und eine Aufgabe haben. Es sollte gar nicht sein, dass Leute nur sonntags kommen und passiv zuhören. Also auch da sind diese drei von Gott gegebenen Bewährungs- und Dienstfelder des Mannes. Es ist die Familie und die Ehe, es ist der Beruf und es ist die Gemeinde. Ich möchte es nochmal deutlich sagen, auch zum Abschluss. Es ist sehr herausfordernd für einen Mann, in diesen drei Bewährungsfeldern wirklich geistlich seine Verantwortung zu übernehmen. Es ist also nicht richtig, wenn Frauen manchmal spitzzüngig und etwas gnadenlos die Schwächen ihres Mannes zerpflücken und sagen, da hat er versagt und da hat er versagt und da läuft es nicht so. Das kann man natürlich schon recht leicht feststellen. Vielleicht stimmt es auch, vielleicht stimmt es manchmal auch nicht so ganz. Aber versteht ihr, es ist schwierig. Es ist sehr herausfordernd für einen Mann. Im Beruf wird er immer mehr ausgequetscht und belastet und herausgefordert. In der Familie Dienst zu tun, ist auch eine große Verantwortung. Und in der Gemeinde dann auch noch Dienst zu tun, auch noch Lasten zu tragen. Dafür braucht es Gnade. Und es braucht auch das, dass wir alle und eben auch die Frauen, die Schwestern, die Kinder mehr für die Männer, für die Väter beten. Es ist leichter für eine Frau zu sagen, mein Mann ist dort nicht richtig Haupt und da und da und da fehlt. Mag alles sein. Aber du bist berufen, für deinen Mann priesterlich einzutreten und zu beten, dass er seine Verantwortung wirklich übernehmen kann. Und wie gesagt, wir Männer haben einen Maßstab, Christus, an dem können wir eigentlich nur zu kurz kommen. Da langen wir nicht hin. Das muss man ganz offen und demütig sagen. Und dennoch sollte es das Herzensanliegen jedes Mannes sein, hinzuwachsen zu Christus. Zu wachsen in der Liebe, in der Geduld, in der Demut, aber auch in der gesunden Ausübung von Autorität, in einer gesunden Festigkeit. Zu wachsen in der Vollerkenntnis des Herrn Jesus und den Herrn Jesus auch zu verkündigen und auszustrahlen in der Familie, dort wo es am schwierigsten ist. Durch Bewährung im Alltag. Wie gesagt, lasst uns da barmherzig miteinander sein und füreinander beten. Es ist keine einfache Aufgabe, aber es ist eine wunderbare, gesegnete Aufgabe, die Gott uns Männern gegeben hat. Wir dürfen darin wachsen zur Christusähnlichkeit, wenn es gut geht, wenn wir in der Schule Gottes bleiben und mitmachen, dann sollte es so sein, dass im Alter immer mehr die Eigenschaften des Herrn Jesus aus einem Mann Gottes herausleuchten, dass Menschen an ihm etwas sehen von der Liebe, der Sanftmut und der Autorität und Herrlichkeit des Herrn Jesus. Das soll unser Ziel sein. Und dort, wo wir versagt haben, wo der Geist Gottes uns zeigt, dass wir da versagt haben, da dürfen wir es dem Herrn bekennen, auch vielleicht den Menschen bekennen und einfach sagen, Herr, erneuere du mich, bring du mich zu deinem Ziel. Wenn wir da aufrichtig uns vor dem Herrn beugen, dann schenkt der Herr uns auch Buße und Erneuerung und stärkt uns auf diesem Weg, den wir sowieso nur in der Gemeinschaft mit ihm und in der Abhängigkeit von ihm auch richtig gehen können. Möchte der Herr uns ermuntern, ich habe jetzt nur einige ganz wenige Linien zeigen können, man könnte noch viel mehr sagen über den Mann, aber wir haben vielleicht schon etwas verstanden von diesem Grundauftrag, was der Herr von uns Männern will, dass er uns doch stärkt und ermutigt, diesen wunderbaren Auftrag auch wirklich zu seiner Ehre zu erfüllen. Amen.
Ja, vielen Dank für diesen Vortrag. Ich denke, für uns ist er sehr reichlich, wieder neu zu lernen, neu zu orientieren, uns auf die biblische Wahrheiten, auch für uns als Männer in der Familie, als Väter in der Familie, so auch für die Mütter und Schwestern später auch noch kommen wird einiges dazu. Nun, wie gesagt, wir wollen eine kurze Pause einlegen, dass wir uns ein bisschen vertreten können, ein bisschen auch Gemeinschaft haben miteinander, einen Austausch und es bietet sich auch Kaffee und Kuchen an. In den jeweiligen drei Räumen, da ein Jugendraum, den zweiten, ersten Raum, stehen Tische, ein Buffet aufgebaut und dass wir uns da was nehmen können. Es ist auch hier Wasser vorne und wie gesagt Tee und Kaffee. Und dass wir uns hier in dem Foyer dann aufhalten können und wie gesagt die Gemeinschaft miteinander haben. Ich schlage vor, dass wir nochmal aufstehen und beten, auch für die Speise danken.